Willkommen bei Radio City Lab. In dieser Spezialfolge zur Sommerkonferenz 2025 geht es um das Panel Blaupause Zukunft, wenn gute Ideen auf Reise gehen. Darin beleuchten Dr. Niklas Kosso, Jan Klump, Franziska Harder und Kira Tillmanns, wie urbane Innovationen übertragbar werden und welche Rolle Stadtlabore dabei spielen. Viel Spaß beim Anhören.
Erstmal direkt eine Frage an euch im Publikum, wo wir jetzt hier über das Teilen von Ideen reden. Wer von euch hat denn in der Arbeit schon mal so eine Idee gesehen, woanders, bei einer anderen Organisation und dachte sich, geil, das brauchen wir unbedingt auch bei uns? Ja, gar nicht so wenige. Und wer von euch hat das dann wirklich gemacht? Wer hat die Idee dann mitgebracht zur eigenen Arbeit? War so ein vorsichtiger, ne? Ein paar weniger. Ja, das hat nämlich immer wieder auch so ein paar Fallstricke. Und darüber wollen wir heute reden. Warum und wie wir voneinander lernen können in verschiedenen Städten, wie wir auch Lösungen, die sich an einem Ort bewährt haben, auch in andere bringen und wie wir vielleicht auch vermeiden können, dass wir alles die ganze Zeit doppelt machen. Wir reden da auch ein bisschen über uns, ne, über Stadtlabor to go, wie wir nämlich die Idee von Innovationslaboren auch in andere Städte bringen. Und ja, wollen darüber reden, wie können gute Ideen auf Reisen gehen. Und dafür habe ich dabei an meiner Rechten Franziska Harder, Plattform- und Community-Managerin von der KGST, der Kommunalen Geschäftsstelle für Verwaltungsmanagement.
Fast richtig, Gemeinschaftsstelle.
Gemeinschaftsstelle.
Denn nur gemeinsam wird es was.
Genau, du bist seit April 2024 da bei der KGST und warst vorher auch in mehreren Rollen direkt bei der Verwaltung der Stadt Köln. Das freut mich, ich komme aus Köln. Du förderst mit Leidenschaft den interkommunellen Austausch und bist auch verantwortlich für das Prozessportal der KGST, wirst uns da gleich ein bisschen was drüber erzählen und kombinierst also kommunale Praxiskenntnis mit Innovationsansätzen und sagst, genau darin liegt auch der Erfolg in dem Teilen von Wissen und Erfahrung. Jan Klum ist Referent für Ordnung, digitale Verwaltung und BürgerInnen-Service bei der Landeshauptstadt Wiesbaden und ist damit tätig im allerersten Smart City Dezernat Deutschlands. Im Team Online Rathaus entwickelt er serviceorientierte digitale Lösungen und er ist vor allem auch Standesbeamter des Herz und im Dienste der Liebe unterwegs. Jan, schön, dass du damit heute hier bist. Und natürlich ist er auch engagiert bei Next e.V., die ja auch in unserem Programm vielfältig vertreten sind und Moderator von Next to Meet You, dem Format, was du auch den Leuten später noch näher bringen wirst ein bisschen, ne? Und du sagst, Verwaltung ist kein Selbstzweck, sie sollte sich nicht um sich selbst drehen, sondern um die Menschen. Das finden wir auch. Und schließlich, last but not least, Kira Tillmanns, Leitung vom Smart City Programm der Stadt Mönchengladbach. Du bist seit 2021 dafür verantwortlich, hast einen Background in Startups, in Konzernforschung, in einem Schweizer Softwarehaus und bei der NRW Bank. Also ganz schön viele Erfahrungen, die du mit in die Verwaltung bringst. Fokussierst dich auf agile Innovation, Zusammenarbeit zwischen Kommunen und offenen Wissensaustausch. Und du bringst diese vielfältigen Perspektiven in die Stadt Mönchengladbach ein und sagst, dass Innovation gleichzeitig auch eine strategische Steuerung und schnellere Entscheidungen voranbringt. Und ja, erstmal.
Absolut, danke.
So, jetzt habt ihr sie ein bisschen kennengelernt, aber erstmal Franziska, erzähl doch mal, ich habe ja schon den Namen ein bisschen falsch ausgesprochen, aber was macht eigentlich die KGST und was bringst du da voran?
Ja, wir sind ein Verband für kommunales Management und wir machen vieles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll. Uns gibt es jetzt schon 75 Jahre und wir entwickeln mit PraktikerInnen aus der Kommune, also aus Städten und Gemeinden, Handlungsempfehlungen, Konzepte, Lösungsansätze und teilen die dann mit unseren Mitgliedskommunen. Und das Schöne ist bei uns, dass alle Mitarbeitenden einer Mitgliedskommune, und ich habe mal vorher gespringst, 21 MitgliederInnen haben wir aus Berlin, die können auch auf all unsere Inhalte zugreifen und das nachnutzen. Und mein Fokus liegt halt wirklich darauf, diese Nachnutzung, den interkommunalen Austausch nochmal anzufachen, schwerpunktmäßig mit zwei Plattformen, deswegen Plattform und Community Managerin. Wir haben einmal die Austauschplattform KGSD Communect, wo Ideen und Projekte eingestellt werden können und einfach Kontakte geknüpft werden. Und KGST-Prozessportal, hattest du gerade schon gesagt. Wir sind ja hier auch im Rahmen der Digitalisierung. Das ist halt wirklich ein Prozessportal, wo wir zum einen einen Ordnungsrahmen haben, den KGST-Prozesskatalog, der so einen Ordnungsrahmen für Prozessmanagement gibt, und zum anderen auch Prozessmodelle, die nachgenutzt werden können. Und wir haben auch neue Konzepte, wo es halt nochmal ein bisschen um Skalierung und Nachnutzung geht. Genau, das mache ich so.
Du warst auch in der Jury vom Co-Pionierpreis, ne? Also ein Preis für Kommunen, die voneinander lernen.
Genau, das wurde ja schon bei der Einführung erwähnt. Der Co-Pionierpreis ist super, denn er setzt zum ersten Mal so diesen Fokus auf das Kopieren von Lösungen und nicht auf diese Neuerfindung, weil wir alle haben enge Ressourcen und die werden immer knapper. Wir haben ja auch schon heute Vormittag gehört, die Stellen, die nur noch zur Verfügung stehen, neue Stellen, die gesetzt werden, aber welche Leute sollen da drauf? Also das wird knapp. Und ich glaube, und das dafür steht dieser Co-Pionierpreis, die Nachnutzung und der Austausch von anderen zu lernen und das weiterzuentwickeln, das ist ein neuer Fokus, der gesetzt wird. Dafür steht der Co-Pionierpreis von Reform vergeben. Sera Öztürk und Robert Peter sind da die InitiatorInnen und die FITCO ist Schirmherrschafterin. Und es gibt so verschiedene Themenbereiche, die ausgezeichnet wurden. Zum einen so Digitalisierungsprojekte, die halt von einer Kommune oder einer anderen nachgenutzt wurden. Und zum anderen war so ein Themenschwerpunkt gesellschaftlicher Zusammenhalt, haben wir ja heute auch schon viel drüber gehört. Und da ist das Stadtlabor to go auch als SiegerInnen davongegangen. Und ich glaube, da können die Kolleginnen aber viel besser drüber berichten als ich.
Ja, dann wir haben die zwei der Preisträger hier mit auf der Bühne. Kira, ihr setzt ein eigenes Stadtlabor in Mönchengladbach um. Magst du ein bisschen mal erzählen, was ihr euch vorgenommen habt? Und ich ist ja auch mir auch schon fast peinlich, hier auf der Bühne zu sitzen mit dem CityLab-T-Shirt und sagen, und ihr lernt vom CityLab. So, ne? Das fühlt sich voll toll an, aber auch irgendwie ein bisschen unangenehm, so diese Self-Promotion zu sagen, toll, ihr lernt von uns. Super, was macht ihr denn da?
Wir haben ein Stadtlabor, das am 24. eröffnet. Also wir sind auch kurz davor, Tür und Tor für die Bürgerinnen halt einmal zu öffnen und zu zeigen, was wir auch alles vorhaben. Das Stadtlabor ist vom BMWSB gefördert und ist im Grunde genommen in der Besonderheit ein Pop-up-Labor. Das heißt, angesiedelt direkt an der Zentralbibliothek, sodass wir auch direkt eine strategische Verortung haben und jemand, der sich in der Verwaltung dafür auch verantwortlich fühlt. Sondern nicht nur in unserer Innovationseinheit, das war ganz wichtig dabei, und gleichzeitig auch Pop-up für aufsuchende Beteiligung, weil wir so viele unterschiedliche Zielgruppen in der Stadt haben, so viele unterschiedliche Sozialstrukturen, dass wir vor Ort sein müssen, um mit den Menschen im Stadtlabor zu arbeiten. Ich meine, das seht ihr ja auch am Kiezlabor. Das funktioniert sehr gut, denn dann ist man ganz nah dort, wo gerade auch etwas stattfindet. Und wir haben halt auch in anderen Modellkommunen gelernt, dass es wahnsinnig schwierig ist, die Leute erstmal zu sich anzuziehen. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir total mobil sind und direkt einfach dorthin gehen können, wo tatsächlich schon die Party startet sozusagen, auf den Straßenfesten zum Beispiel oder an Schulen, auf Schulhöfen.
Ja, und ihr macht das in Wiesbaden auch, ihr habt das Zukunftswerk da, ihr seid jetzt schon seit Januar am Start, was macht das Zukunftswerk?
Also glaube ich, erstmal muss ich sagen, Niklas, muss das überhaupt gar nicht unangenehm sein, und ich glaube, Kira kann auch für dich sprechen, wir sind unglaublich dankbar, vom CityLab lernen zu dürfen. Ja, ohne diese Kooperation wären wir, glaube ich, gar nicht da, wo wir jetzt überhaupt heute sind, und schaffen es an zwei Städten, solche Labore zu etablieren. Und zu deiner Frage, ja, wie läuft's bei uns? Genau, seit dem 20.01. haben wir eröffnet, hatten wir damals quasi mitten im Innenstadt der Stadt Wiesbaden ein Ladenlokal gefunden, haben im Oktober den Mietvertrag unterschrieben, haben immer von diesen zwei Monaten einen Manga-Laden umgebaut zu einem Stadtlabor und haben jetzt schon auch über 50 Veranstaltungen dort quasi angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, haben da ganz viele Best-Practice-Beispiele von euch umgesetzt. Wir haben aber auch Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel mit Jugendlichen von unserem Grünflächenabend zum Thema, hey, wir haben Gelder für Halfpipes und Co. Wo wollt ihr die in dem Stadtgebiet Wiesbaden aufgestellt haben? Was habt ihr für Wünsche, Anforderungen, damit ihr sie auch wirklich nutzt? Und uns war das auch ganz, ganz wichtig, auch ähnlich wie bei euch in Mönchengladbach, dass wir als Verwaltung direkt vor Ort sind, dass man quasi über uns stolpert, haben gleichzeitig darauf geachtet, dass unser Zukunftswerk nicht nach Verwaltung Amtsstube aussieht, weil wir wissen alle, wie unattraktiv Amtsstuben sind, und haben einerseits Laufkundschaft, aber wie auch Veranstaltungen, können da ganz vielfältige Dinge anbieten.
Ihr seid ja groß im Kopieren. So, ich habe gesehen, ihr habt auch den Passierschein A38 aus Mönchengladbach kopiert, also die spielerische Art, mal einen Online-Antrag zu stellen. Wie hat das funktioniert?
Ja, also damals in der Schule haben wir alle gelernt, abgucken ist überhaupt nicht erlaubt und bloß nicht machen, sonst gibt es einen Sex. Nein, bei uns machen wir es ganz gerne und wer mich kennt oder auch mit Martina Nolte gemeinsam, wir sind immer im Austausch und denken uns ganz viel aus. Und ja, da passiert schon 38, ist ein Produkt aus Mönchengladbach, was ihr damals entwickelt habt. Ihr habt sogar jetzt vor wenigen Tagen auch einen Preis bekommen, das auch noch an dieser Stelle. Und der Passierschein 38, wir kennen es alle von Asterix und Obelix, ist die Verwaltungsbürokratie schlechthin. Ann-Kathrin, das könntest du wahrscheinlich auch in deinen Vortrag noch mit aufnehmen, was wir eben schon von dir gehört haben. Und wir bringen quasi damit Menschen an Verwaltungsformalien in Anführungszeichen. Das heißt, wie funktioniert das mit der Bund-ID? Wie funktioniert das mit der E-ID? Und lassen quasi einen Antrag stellen, ohne einen Antrag wirklich gestellt zu haben. Und als kleinen Goodie lassen wir dann eine kleine Powerbank abholen an unserer V-Box, was übrigens auch geklaut ist aus Ludwigsburg. Das ist eine Abholstation einer Kommune. Ja, und schaffen es damit quasi, Leute schon mal zu befähigen, Dienste zu nutzen, weil als Beispiel IKFZ kann man in Wiesbaden seit vielen Jahren schon machen und wir haben eine Nutzungsquote von 1,17%. Also knapp 98% gehen freiwillig in die Behörde. Absolut schlimm und deswegen hoffen wir auch durch solche coole Gamification-Ansätze Leute dazu zu bewegen, Dinge so zu nutzen.
Ja, ich habe neulich auch ein Kfz in Berlin versucht anzumelden. Ich habe den Termin leider erst Ende Juli bekommen und ich konnte es auch nicht online anmelden, weil mein Auto zu alt dafür ist. Und gleichzeitig bin ich dann einfach zu so einem Kfz-Dienst in einem Container gegenüber von der Kfz-Zulassungsstelle gegangen und die machen das innerhalb von einer Woche. Und da habe ich mich dann auch nicht mehr gewundert, warum man es online nicht nutzt. Und ich habe mich eh immer gefragt, warum hat denn jede Kommune seine eigene Website zur Kfz-Anmeldung, wenn es doch eh das gleiche Register in Flensburg gibt. Ne? Also hast du eine Erklärung für Franziska? Also warum können wir da nicht die gleiche Plattform in jeder Stadt anwenden? Warum braucht da jeder seine eigene Lösung?
Also ich glaube, ein Teil ist natürlich die Darstellung, ne, dass man sich platzieren möchte und da auch sozusagen das Branding drauflegt. Ich glaube, jede Stadt ist ja inzwischen dabei, ein Employer-Branding auch einzuführen, also wirklich so eine Marke zu entwickeln. Und ein anderer Punkt, wir haben ja heute von Ann-Kathrin gehört, dass ganz viele Gesetzgebungen passieren und die Kommunen dann damit was machen müssen. Und gerade wenn wir Richtung OZG, Richtung Portalverbund gehen, also dass die Portale der einzelnen Kommunen miteinander verbunden werden, gibt es Entscheidungen und Gesetzesgrundlagen mit bestimmten Fristen und die Kommunen müssen dann agieren. Viele haben im Rahmen von OZG halt schnell eine Internetseite anders gestaltet, schnell gestaltet, somit dass zumindest die erste Stufe erreicht werden kann, sage ich mal. Ja, und da ist ganz viel Ressource reingeflossen, die halt viel mit einer strategischen Überlegung auch, die an einigen Stellen vielleicht auch dann zu kurz gedacht war, die halt mit strategischen Überlegungen anders hätte sein können. Es gibt Länderseiten, an die man sich anschließen kann und das hätte einfach, glaube ich, durch die Frist verhindert werden können, dass man einfach nicht diesen Schnellschuss hat, sondern einfach mal auch innehält und den Mut hat, im ersten Schritt in der Planung einen Schritt langsamer zu sein, um dann am Ende vielleicht auch Ende zu Ende zu denken und dann schneller zu sein. Ne? Also diese Schnellschüsse sind, glaube ich, das, was es schwierig in der Umsetzung macht. Und ich glaube aber, durch die Gesetzgebung, die wir halt jetzt momentan haben, wird es ja angestoßen, Registermodernisierung, Once Only, One Step, all diese großen Wörter, die es gibt. Aber das ist natürlich ein ganzer Marathon, sage ich jetzt mal. Also es dauert, der Anstoß ist da, aber die Umsetzung, dadurch, dass die Infrastruktur auch einfach so vielfältig ist, die ist jetzt eine große Herausforderung, auch Richtung Fachverfahren bei Ende zu Ende gedacht. Also da kommt noch einiges auf die Kommunen zu.
An der Stelle würde ich gerne ergänzen, denn im Grunde genommen ist es ja nur vermeintlich schneller, etwas Eigenes aufzubauen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir urbane Datenplattformen aufbauen oder auch Stadt-Apps bauen, wir haben halt nicht alle diese fachlichen Ressourcen oder 5 Entwickler sitzen, die das Ganze umsetzen. Aber wenn wir am gleichen technischen Konstrukt arbeiten und in der einen Stadt sitzt ein Entwickler und in der anderen 2, dann haben wir insgesamt ja schon 3 Entwickler in diesem Projekt, von dem wir alle profitieren und sind dann mit gemeinsamer Kraft viel schneller, weil wir haben halt als Verwaltung auch nicht so die Attraktivität, die Programmierer und ITler in die Verwaltung zu locken und auch nicht die ganzen Stellen und die Finanzen, um das abzudecken. Und somit sind wir, wenn wir über das gleiche technische Produkt sprechen, nachher auch viel schneller.
Kennt ihr da Beispiele für, wo Leute wirklich ihre Entwicklungskapazitäten auch zusammenschmeißen, wo verschiedene Städte das machen, um schneller zu werden?
Also ich würde mal sagen, die kleinen Gemeinden sind da sehr viel schneller. Also die großen haben vielleicht noch Ressourcen, aber wenn man sich dann so eine kleine Gemeinde, Kommune vorstellt, die halt wirklich eine Person haben, die komplett Organisation und IT macht, die haben halt nochmal ganz andere Herausforderungen. Da ist die Not, glaube ich, ein bisschen größer und deswegen gibt es ganz viele Verbünde einfach, die zusammen agieren. Ich kenne das beispielsweise im Prozessmanagement, dass sich so ortsgebunden Personen zusammentun und dann gemeinsam halt auch an Prozessoptimierungen arbeiten.
Ein weiteres Beispiel wäre die Stadt-App. Also wir sind mit 13 anderen Kommunen in der Open Smart City App Community unterwegs. Und das ist ganz schön, weil wir ganz viele Module aus der App nachnutzen können und dann einfach unser städtisches Corporate Design drüber ziehen und kopieren. Das ist die beste Blaupause. Und wir konnten uns dadurch, dass wir diesen Schritt sparen, mehr Zeit für die Bürgerbeteiligung nehmen und konnten auch schon ganz viel zeigen. Denn oft ist ja in diesen ganzen Digitalprojekten das Problem, dass es zu abstrakt ist. Ich meine, eine App ist schon sehr alltagsnah, das kennt man aus dem Privatgebrauch, aber wir konnten unterschiedliche Apps aus den anderen Städten zeigen und dann die Bürger fragen, was braucht ihr überhaupt in der Hosentasche in eurer Stadt-App, um diese überhaupt nutzen zu können. Und das Interessante war, wir haben vorher Verwaltung gefragt, also die Bürger wollen schon etwas anderes, als Verwaltung denkt, dass die Bürger es haben wollen. Und das war total schön, weil wir da sehr eng nutzerzentriert, wir haben es heute Morgen von Ann-Kathrin schon gehört, arbeiten konnten, weil wir uns diese ganze Entwicklungsarbeit am Anfang sparen können. Und das hat uns sehr weit gebracht. Also da waren wir auch im Grunde genommen nachher schneller, als hätten wir es von Anfang an alleine aufgebaut.
Was macht denn so eine gute Idee oder so ein Projekt übertragbar? Also was braucht es, weil das ist ja erstmal ein Konzept, aber wo, ne, seht ihr oder Jan, wo siehst du zum Beispiel in Wiesbaden was in einer anderen Stadt und sagst, okay, das passt auch in unsere Stadt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was macht es aus, damit man das nutzen kann? Also ich glaube, was uns alle eint, gerade auf kommunaler Ebene, wir haben immer die gleichen Herausforderungen. Ja, wir sind auch gerade an der Stadt-App beispielsweise dran, Prozessmanagement und so weiter und so fort. Und das ist einerseits die Not, die uns natürlich dazu bringen muss, also muss ich auch wirklich so sagen, dass wir Dinge adaptieren. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, wie man so gerne sagt, sondern es gibt ganz viele Best-Practice-Beispiele. Und das kann durch Institutionen oder wie den Next e.V. beispielsweise auch funktionieren, dass man in Austausch kommt und sagt, hey, guck mal, wir haben das und das gemacht. Und du sagst, ach cool, wir sind gerade auf der Suche danach, wie beispielsweise unsere V-Box, die Abholstation. Ja, also wir hatten gerade in der Corona-Pandemie immer das Problem gehabt, wie können wir unsere schönen Papiernachweise trotz Kontaktbeschränkungen quasi aushändigen, haben uns da ausgetauscht. Und so damals kam auch so der Kontakt mit Mönchengladbach übrigens zusammen. Also sind immer diese Zufälle, wo auch nachher noch ein bisschen mehr darüber berichten werden. Und ich glaube, man merkt jetzt relativ schnell, wenn etwas gut läuft in einer Kommune, allein das mal zu adaptieren, da haben wir schon mal ganz viel zu tun, haben auch erste Erfolge. Und dann gibt es natürlich immer Projekte, Initiativen, wo was nicht so gut läuft. Und da muss man mal gucken, woran es liegt, ob sich das wirklich lohnt zu adaptieren.
Du hast auch deinen Hot-Take für die Veranstaltung heute war, Copy and Paste ist keine digitale Strategie.
Ja, das sind einfach so die kleinen Witze, die man in dem Verwaltungsalltag so mitkriegt. Ja, ich hatte damals auch mit einer Fachverfahrensherstellerin gesprochen und gerade Personenstandswesen, also Standesamt, wo wir ganz viele OZG-Leistungen beispielsweise bis heute nicht digitalisieren dürfen, weil die Fachgesetze es nicht erlauben. Und dann hatte ich auch mit ihr darüber gesprochen, dass es ja grundsätzlich auch andere Dinge gehen könnten. Und da kam dazu mir die Antwort, ja, seit den 80er Jahren ist dort alles fertig digitalisiert. Ja, so, da gab es gar kein Excel, also eigentlich müsste man dieses Hot-Take noch ein bisschen anders ausformulieren und ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Einerseits, wie gucken wir mit welchem Scope auf die Dinge drauf und ich würde es eigentlich ganz gut beantworten.
Mhm. Seit den 80er Jahren ist es durchdigitalisiert, ist aber nicht das, was wir in der Realität sehen, oder?
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, suchen und per Zufall finden ist so das eine. Und ich glaube, also ich kann nur werben dafür, auch bei uns reinzugucken, auf die Seite der KGST. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, das Prozessmanagement bei der Stadt Köln konzeptionell anders aufzustellen und auch mal genauer reinzugucken und von A bis Z zu lesen, weil wir kriegen so viele Informationen. Je genauer die einzelnen Leute auch wissen, was möchte man eigentlich. Also ich glaube, das wird bei Innovationen und Projekten vielleicht auch mal vernachlässigt. Was ist eigentlich das Ziel? Ich glaube, das ist etwas, wo man halt sehr klar am Anfang Energie reinstecken muss, um dann halt gezielt suchen zu können. Weil selbst wenn ich kopiere, mache ich ja nicht zum Kopieren willen, sondern ich habe da eigentlich ein Ziel hinter, ne? Im Zweifel mit den BürgerInnen besser in Kontakt zu treten in diesem Fall und die Beteiligung anzufachen. Und ich glaube, es gibt durchaus öfter mal Projekte, wo es nicht funktioniert, wo die Zielsetzung am Anfang unklar ist und man es einfach macht, weil KI jetzt ein brandaktuelles Thema ist. Ich glaube, meinen Hot Take hast du bestimmt auch noch irgendwo versteckt. Ich will den jetzt nicht vorwegnehmen.
Ich hab ihn jetzt nicht so eingeplant, aber dein Hot Take war, du bist kein Fan vom KI-Trend, ja.
Genau, mein Hot Take. Genau, weil es einfach so viele Sachen gibt, die geregelt sein müssen, gerade in den Kommunen, bevor man KI wirklich sinnhaft nutzen kann. Es gibt bestimmte Bereiche, die können das, gerade so was Geo-Bereiche betrifft. Das andere preisgekrönte Projekt im Co-Pionierpreis war Barkim. Das war ein KI-gestütztes Projekt, wo Bäume und der Zustand der Bäume reflektiert wird. Ich glaube, es braucht halt einfach eine gute Basis und ein gutes, wo möchte man hin. Wenn man gute Prozesse hat und sich dessen schon bewusst ist und dann einen Überblick und einen Einblick hat und dann noch eine Datenlage hat, die gut ist, dann kann KI sinnhaft genutzt werden. Die Frage ist immer so, wenn ich jetzt mir vornehme, ich nehme was von der Stadt B, wie kann ich das bei mir einführen? Da muss ich auf alle Fälle vorher gucken, was ist eigentlich so diese Grundvoraussetzung, die geschaffen sein muss, damit das funktioniert. Ansonsten ist dann halt so etwas nicht Ende zu Ende gedacht, weil sonst verliere ich auch die Mitarbeitenden.
Prozessmanagement, das finde ich immer was, das ist für Verwaltungsfeinschmecker so, ne? Das versteht man oft nicht, wenn man nicht in der Verwaltung arbeitet. Also das Management von den Vorgängen, wie man etwas macht, das wird dann genau, Idealfall genau dokumentiert und aufgeschrieben, damit das jeder andere auch genauso machen kann in der Verwaltung. Wir merken in Berlin gleichzeitig dabei so, also wir haben ja 12 Bezirke in Berlin und ich glaube 9 Senatsverwaltungen. Da macht auch jeder die Sachen oft ein bisschen anders. Und gerade in den Bezirken, ne, da gibt es oft die gleichen Prozesse, weil das ja die gleichen Dienstleistungen und ähnliches sind, die sind oft immer ein bisschen anders. So, kann man das überhaupt, Prozesse von einer Stadt so auf eine andere bringen? Oder auch sollte man das, oder ist es eigentlich viel zu komplex? Weil eigentlich wäre es natürlich schön, wenn ein Standesbeamter aus Wiesbaden morgen einfach anfangen könnte im Bürgeramt in Berlin und wüsste, wie der Hase läuft.
Ich glaube, ich könnte mittlerweile ein Buch darüber schreiben, welche Ausreden es gibt, Dinge nicht zu kopieren, weil die Fachbereiche halt einfach nicht dazu bereit sind, gerade diese Zeit zu investieren, um auch Dinge zu verbessern. Und da noch zu deiner Frage, was macht eine gute Blaupause aus, ist dieser strategische Mehrwert total wichtig. Also welchen Hebel kann ich überhaupt mit diesem Projekt umsetzen? Sind es beispielsweise Finanzen? Denn tatsächlich muss ich nur das Wort Haushaltskonsolidierung oft in den Gesprächsrunden in den Raum werfen und fragen, ob der Fachbereich sich denn leisten kann, gerade so zu arbeiten oder ob wir uns doch mit der Lösung beschäftigen sollten, die wir mitgebracht haben. Und da muss es auch hingehen. Die Schwierigkeit ist, dass viele Fachbereiche sich versuchen zu drücken und dementsprechend manchmal geht es auch nicht nur nett, dann muss es auch top-down funktionieren. Und dann müssen auch Projektpartner dazu gezwungen werden, mit uns gewisse Piloten umzusetzen. Denn wir haben jetzt auch 3 Jahre viel Atem bewiesen und versucht, Menschen in der Verwaltung als MyCity-Programmbereich zu überzeugen. Und ich muss sagen, die wichtigsten Schnittstellen, die möchten einfach nicht. Ja, und das ist ein Problem. Das müssen wir tatsächlich dann auch mit der Verwaltungsspitze angehen.
Ich hatte aber mit einer Kollegin auch ein Bild dazu gemalt, und zwar die Verwaltung oder gerade wir als Stadtverwaltung, wir sind alles ganz fleißige Bienchen. Ja, so haben wir das genannt, und diese fleißigen Bienchen summen da alle rum und erfinden immer etwas Neues. Ja, und eigentlich sind wir an einem Punkt angekommen, dass wir uns das erstens nicht mehr leisten können, dass wir alles neu erfinden. Du hast gerade eben schon Standesbeamter wieder angesprochen. Wir haben ein bundeseinheitliches Gesetz, wie auch im Bereich Kfz. Ja, warum muss dann jedes Standesamt quasi seine Formalien neu erfinden? Ja, also überall in über 4000 Standesämtern wird dann quasi das Rad immer wieder neu erfunden. Und wir müssen unbedingt darauf achten, und ich finde, es ist wirklich, da fehlen echt die Worte, weil wir müssen einheitlich sein, wir müssen doch transparent sein. Das ist nämlich auch ein Thema Vertrauen in den Staat. Ja, du ziehst in Berlin um, ziehst nach Wiesbaden wieder alles anders. Es sind ja auch Bemühungen. Also jeder weiß es von sich selbst, es macht ja eh nicht unbedingt großen Spaß, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. Ja, es ist jetzt nicht so wie eine Reise buchen, wo du denkst, oh cool, ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub in 3-4 Monaten, sondern nein, du machst es, weil du immer einen Zwang hast, sei es die Steuererklärung abzugeben oder sonstige Sachen, vielleicht die Eheschließung anzumelden, macht noch Spaß, aber wir bemühen einfach die Leute, sich immer wieder neu einzufinden, einzulesen, damit zu beschäftigen. Ich hatte es auch eben schon erzählt draußen, ich hatte letztens meiner Patentante auch geholfen beim Wohngeldantrag und ich bin ein Verwaltungsmensch, ja, seit über 14,5 Jahren in der Verwaltung. Ich hatte selbst größte Mühe, das auszufüllen, ja. Und ich finde, wir müssen da unbedingt als Verwaltung transparenter sein, einheitlicher Wert und Standardisierungen auch wirklich mal knallhart durchziehen. Und das geht weiter in die IT und so weiter und so fort. Und dann wäre auch, glaube ich, die Adaption von Lösungen noch einfacher und könnten noch einen besseren Mehrwert damit auch bieten.
Ja, du hast das auch als deinen Hottake will ich noch reinbringen, Kira. Du hast gesagt, Jammern ist der erste Schritt zur Innovation. Du hast auch den Jammerlappen mitgebracht, glaube ich. Jetzt mal kurz erklären, ja, genau. Was für ein Kuscheltier da auf der Bühne liegt.
Genau, ich habe nicht mein Kuscheltier mitgebracht, sondern den Jammerlappen. Der passt heute auch farblich sehr gut zu Jan.
Wir haben uns abgesprochen.
Ihr seid ein gutes Dreamteam. Ja, wir nutzen Jammern auch als Workshop-Methode. Denn das hören wir ganz viel, dass halt erstmal die Herausforderungen genannt werden, warum man etwas nicht tun kann, warum man etwas nicht kopieren kann. Und irgendwann ist auch Schluss damit. Da muss man das Ganze einmal sammeln, und zwar ernst gemeint sammeln und versuchen dann diese ganzen gejammerten Herausforderungen halt irgendwie in eine lösungsorientierte Art und Weise zu überführen, dass man schauen muss, okay, und jetzt schauen wir, wie können wir das Ganze lösen. Und der Jammerlappen, der ist tatsächlich ganz beliebt, weil es einfach auch so ein Gamification-Ansatz ist, mit ihm zu arbeiten und kein Fingerpointing.
Schön, schön. Und der Jammerlappen ist auch den ganzen Tag noch mit bei der Konferenz, also könnt ihr den auch gerne ansprechen.
Genau. Wir können ihn auch gerne ausleihen, oder? Sag jetzt mal so, Kira.
Ja. Ja, und ein anderer Aspekt, da wir bei Symbolen sind, der Co-Pionierpreis hat die Pusteblume als Symbol und gerade das, was du gesagt hast, Jan, finde ich immer ganz wichtig, Standards. Also es muss ja nicht das ganze Projekt auf die eigene Verwaltung übertragen werden. Man kann ja auch den Kern, den Standard, der überall eigentlich gleich ist, weil wir einfach eine Gesetzgebung und einen verpflichtenden Leistungskatalog haben, den kann man ja sich angucken, herauskristallisieren und das erleichtert schon. Und dann gibt es natürlich Varianten, die anders sind, die dann wie die nächste Pusteblume halt auch erwachsen und sich entwickeln über Zeit. Aber ich glaube auch, diese Standards herauszukristallisieren und sich dessen auch mal bewusst zu werden, wo es das ist. Gerade Kfz, schönes Beispiel, wieso gibt es nicht nur dieses eine Register und so viele örtliche und wieso ist das alles nicht unbedingt digital und es müssen noch Karteikarten angefordert werden bei anderen Kommunen. Aber da kommen wir hin. Es braucht halt auch ein bisschen Zeit, aber genau diese Standards sind, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Lösungsschritt.
Du hast ja schon gesagt, ihr habt dafür eure Online-Plattform, um auch so ein bisschen Standards in die Breite zu bringen. Welche anderen Formate und Austausche würdet ihr empfehlen? Also wenn ihr jetzt hier irgendwie zuhört, ein E-Beamtin aus einer Stadt irgendwo in der deutschen Provinz, aus Berlin, kann man das manchmal so sagen, hört dem Panel zu und sagt, ja, ich will auch mal lernen, weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo würdet ihr sagen, wie kann man voneinander lernen? Welche Formate gibt es dafür schon?
Es ist wirklich, glaube ich, in jedem Kontext kann man das sagen, Kommunikation, miteinander reden. Es muss auch kurz Cross-Promotion machen, 13.30 Uhr Speed-Dating vorne auf der Terrasse hier. Einfach in den Austausch kommen, wir haben da ein paar Karten vorbereitet, ich biete, ich suche. Und aber unabhängig davon, es gibt KGST Kommunikt zum Beispiel, finde ich immer super. Ja, da haben wir auch von uns Produkte reingebracht oder Projekte und sehen auch ganz viele andere Sachen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Plattformen, Next muss ich auch nochmal einbringen, ja, also wo man einfach in den Austausch, in die Kommunikation kommen kann. Und ich glaube, damit helfen uns ganz, ganz stark. Ich muss nochmal auch ein Beispiel bringen zur Abholstation, weil ich es eben auch schon gesagt habe. Wir wissen alle, wie die Themen rund um Datenschutz sind. Das ist jetzt nicht, wo ich dann immer sage, oh, super geil, ich mache jetzt eine Datenschutzgrundfolgeabschätzung und alles Mögliche, sondern wir haben die von Ludwigsburg im Standard übernommen, haben die quasi lokal angepasst und schon war das Ding fertig und das hat mich viele, viele Tage und Stunden an Arbeit quasi eingespart. Ja.
Und ich glaube, der erste Schritt ist immer einfach machen. Also auch sowas wie so eine Konferenz oder so nutzen und auf andere zugehen. Weil im Zweifel sind die Aufgaben ähnliche und man ist damit nicht alleine. Das heißt, sich auch zu trauen und ja, dieses Jammern vielleicht auch einfach mal zu teilen, weil ich finde, Jammern ist auch wirklich mächtig. Ich kenne das auch mit der Kopfstandmethode, die ich gerne auch im Prozessmanagement immer anwende, um dann zu gucken, okay, was machen denn auch andere als Lösungsansatz? Und da einfach mutig ranzugehen, ich glaube, das entwickelt sich langsam auch. Also wir merken, dass das auch immer mehr automatisch in den Austausch gegangen wird. Und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, weil bislang habe ich auch noch nie erlebt, wenn man als einzelne Person auf jemanden zugeht, dass jemand sagt, ah nee, mit dir möchte ich mich jetzt aber nicht austauschen. Also da wirklich mutig sein.
Aber wie kann man denn den Leuten Mut machen? Also gerade wenn so der, die Vorgesetzte sagt, nee, das ist ja ganz anders. Ne? So wie, wir sind hier nicht in Wiesbaden, sondern in, frag mich wo. Ne? Wie kann man denen sagen, ja, mach's aber trotzdem und werd nicht müde, hab den Mut, was zu verändern?
Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe an die Führungsmenschen in der Verwaltung. Wenn man jetzt an die alten Verwaltungsphasen denkt, ist vielleicht die Sozialisierung noch anders. Aber auch da gibt es Ausnahmen und das ist auch gut so. Wir müssen Mut ermöglichen, was du auch gerade gesagt hast. Wir müssen wirklich auch mal uns trauen, Verwaltungsgrenzen zu überschreiten, auch vielleicht rechtliche Grundlagen auch mal vielleicht mit einem anderen Auge zu lesen, anstatt allen Bürgern das schwer zu machen, auch zu gucken, okay, welche Möglichkeiten haben, auch rechtlicher Art. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele und wirklich auch nochmal, die Führungskräfte haben eine ganz wichtige Aufgabe, weil wenn die Nein sagen, hat es dann die Sachbearbeitung schwer, Dinge zu verändern oder anders zu sehen. Und ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten.
Und auch auf der Ebene kann man ja genau das Pendant zusammensetzen. Also, dass man auch über die gleichen strategischen Fragestellungen spricht, die sich dann eine Führungskraft stellt. Und oft braucht es dafür nicht viel. Also, es kann auch ein Pitch und danach ein gemeinsames Grillen sein. Hauptsache, die Leute kommen in einen Kontakt. Sie fühlen sich wohl, sie bauen eine Beziehung zueinander auf und reden auch mal über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Oder das Klein-Klein in den Projekten, weil das macht das Ganze menschlich. Was nicht funktioniert, ist das Präsentieren von Leuchtturmprojekten, sondern es muss tatsächlich auch um Kleinigkeiten gehen und bei uns war es Jan, der Bubble Tea, ich meine, ich war nur per Telefon dazugeschaltet, aber er scheint sehr gut geschmeckt zu haben, denn dabei sind ganz viele schöne Ideen entstanden, zum Beispiel das Stadtlabor to go mit Jannik und Martina und das war einfach eine Situation, die brauchte nicht viel in diesem Format. Man hat sich einfach wohlgefühlt und man hat mal abseits der Leuchtturmprojekte einfach ehrlich miteinander gesprochen und hat dann schnell herausgefunden, ach, wir haben ja die gleiche Innovations-DNA und wir passen gut zusammen und das macht es dann nachher aus, um dann auch in konkrete Fragen einzusteigen, um dann aus einer guten Idee dann auch eine Überführung in eine andere Kommune zu machen.
Wir haben ja oben hier bei der City Lab Sommerkonferenz auch die Senatsverwaltung für Transformation und Träumerei, die Zentraträ, gegründet, um eben mal den Raum zu öffnen, Verwaltung auch mal anders zu denken. Ne? Und ihr skizziert jetzt ja eine Verwaltung, wo man sich öffnet für Experimente und für externen Input. Was für eine Rolle würde diese Verwaltung auch in unserer Gesellschaft einnehmen? Also was wäre euer Bild von der Verwaltung? Wie sollte die wahrgenommen werden, auch von außen?
Da kann ich auch eine Geschichte anbringen. Ich hoffe, ich fühle mich so wie ein alter Opa, der immer die gleichen Geschichten so erzählt. Also mein persönliches Bild von der Verwaltung, erstens, ich wollte nie in die Verwaltung und halte mich auch für immer noch sehr nonkonform, aber bin darauf stolz. Eigentlich wollte ich immer in die Hotellerie, ja. Und man kennt das alle, wir sind im Hotel, gehen in die Rezeption und wie ist es dort? Man wird freundlich begrüßt, man fühlt sich wohl, man kriegt vielleicht auch noch einen Sekt zur Begrüßung. Das können wir jetzt vielleicht in der Verwaltung jetzt nicht unbedingt so machen. Aber dieser Spirit dahinter, ja, und das ist so mein Bild dahinter, genauso, man kriegt da noch Angebote, hey, ich sehe gerade, du bist ja noch 2 Nächte hier, heute biegen noch Massagen, da ist Yoga, da haben wir noch das und das Angebot, das kannst du gerne nutzen. Und wenn man das jetzt auf die Verwaltung adaptiert, ist doch genau das, was ich mir von der Verwaltung wünsche. Hey, ich bin Jan Klump, ich habe Anspruch auf folgende Sozialleistungen. Sollen wir das für dich schon mal vorbereiten? Wir buchen das quasi gerne für dich schon mal, ja, und das ist so mein Bild von einer Verwaltung, wo ich auch gerne dran arbeite, weil ich glaube, wir haben da eine ganz große Verantwortung. Jetzt sind wir bei dem Thema Vertrauen, was wir auch schon vorhin gehört haben. Das ist kein Selbstzweck. Wir wollen uns hier nicht selbst verwalten und beweihräuchern, sondern wir machen das für Bürgerinnen und Bürger, die Leistungen nutzen, darauf Anspruch haben. Und die Verwaltung schafft es leider noch nicht, die so transparent auch zu kommunizieren, dass jeder weiß, welche Ansprüche er hat und welche Services er nutzen kann. Vieles ist gar nicht bekannt. Ja, selbst ich als Verwaltungsmensch bin immer überrascht nach 14,5 Jahren, was allein die Stadt Wiesbaden bietet, sei es an rechtlichen Verpflichtungen oder auch an freiwilligen Leistungen, ja, was es da alles so gibt. Und ich glaube, das ist mein persönliches Bild von der Verwaltung der Zukunft.
Ich habe auch das Gefühl, dass Verwaltung selbst in so einer Bubble steckt. Und da muss Verwaltung unbedingt rauskommen und auch mal ehrlich schauen, welchen Service sie da überhaupt anbietet, um dann gemeinsam mit Bürgern, man kann sie einbinden. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, dass man dann feststellt, dass gewisse Prozesse halt wirklich grausam aussehen. Heute Morgen, ich hatte wirklich, mein Magen hat sich umgedreht bei den ganzen Beispielen, die wir gesehen haben. Aber das ist ja nicht schlimm, man kann es ja anpassen und man kann es ja auch mit den Bürgern anpassen. Man muss sich nur trauen, anders zu arbeiten und mal einen anderen Weg zu gehen. Und wenn wir aus dieser Bubble heraus schaffen, dann denke ich, sind wir auch modern aufgestellt und schaffen das schon.
Und vielleicht noch ganz kurz dazu, da kann man auch mal ganz egoistisch sein. Ja? Also die Verwaltung war in der Vergangenheit eher so, die haben etwas entwickelt, haben es den Bürgerinnen und Bürgern vorgeworfen und man war dann ganz überrascht, oh, das nutzt ja gar keiner. Ja? Und das ist auch wieder so ein Beispiel für unser Stadtlabor to go, ja, dass wir gemeinsam, oder ihr macht es ja schon seit über 6 Jahren, jetzt gab es jetzt 6-jähriges Vorschulalter, Leute gemeinsam mit einzubringen, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, zu entwickeln, und dann ist ja eine ganz andere Nutzungsquote dahinter, weil die Verwaltung hat einfach nicht die Brille der Bürgerinnen und Bürger, auch wenn es Menschen sind, ja, aber da ist man doch in der Verwaltungsduktus dann drin, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch da nochmal ansetzen.
Und wir als KGST haben ja schon seit einigen Jahren die Bürgerkommune als Bild geprägt. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt und sagen, es ist eigentlich eine Netzwerkkommune. Das heißt, nicht nur die Perspektive der BürgerInnen, die natürlich super wichtig ist, weil das ist das Kerngeschäft, sondern auch darüber hinaus begreifen wir Kommunen inzwischen in einem ganzen Ökosystem, das man halt auch betrachten muss. Ne? Wir haben andere Behörden, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben andere wirtschaftliche AkteurInnen, die ja auch mit reinspielen, und im Bild der Zukunft sehe ich die Verwaltung proaktiv, also wirklich auch zu überlegen, diesen Perspektivwechsel, wie ihr ihn auch beschrieben habt, einzunehmen und dann auch zu überlegen, was kann man proaktiv tun. Ich glaube, auch Marketing ist so ein Aspekt, der ganz groß noch kommen wird, wo man einfach niedrigschwellig Informationen bekommt, weil die Informationsflut ist groß. Und da einfach gezielter und dann auch mit Standards zu arbeiten. Ne? Nicht, dass jede Stadt wieder einzeln beschreibt, mit einer anderen Beschreibung, wie so ein Führerschein auszutauschen ist, sondern da auch wirklich zu gucken, was kann ich nachnutzen, sodass ich auch die Ansprechpersonen nicht irritiere. Und ich glaube, da geht es hin, und da proaktiv wirklich auf die zuzugehen, das wäre so das Zielbild auch.
Mal ganz konkret nachgefragt, also es war eine Frage hier aus dem Publikum, ihr könnt ja hier diesen QR-Code einscannen und dann über LineUpper Fragen stellen. Eine ganz konkrete Frage war, was wünschen sich denn die Menschen von der Stadt-App? Ne? Wir reden gerade über die Perspektive der Menschen, was wünschen sie sich denn so?
Ja, das war ganz spannend zu sehen, weil Verwaltung wollte vieles anbieten und Bürger wollte zum Beispiel gar keine Mobilitätsangebote in der App. Es scheint alles schon so gut zu funktionieren, wie der Bürger es auf seinem Smartphone nutzt, und dementsprechend sind alle Mobilitätsmodule, die wir vorhatten, ausgefallen. Genauso wie Themen, dass wir Sensoren in den unterschiedlichen Quartieren anbringen hätten können, um dann Umweltdaten auszuspielen. Auch das hat in erster Linie erstmal keinen Bürger interessiert. Kann natürlich irgendwann ja doch interessant werden, je nachdem, wie man das aufbereitet. Aber für uns ging es im MVP darum, was hilft. Und tatsächlich haben sich viele Bürger gewünscht, dass sie sich wie in einem Profil auch anmelden können. Das haben wir aufgrund der Niedrigschwelligkeit am Anfang gar nicht so vorgehabt, aber sie haben sich gewünscht, dass sie irgendwie ihre Daten angeben können, um dann wirklich proaktiv auch Informationen zu bekommen. Und zwar entlang der Lebenszyklen. Also ich habe vielleicht gerade eine Geburt, die ansteht, und bekomme dann schon Informationen dafür, welche Anträge ich stellen kann, welche Angebote es gibt in dieser Phase, aber genauso nachher im Schulalter oder der Übergang für Jugendliche von Schule zu Beruf bis zu der Zeit, wo ich nachher dann sogar selbst meine Eltern pflegen muss, dass man einfach in diesem ganzen Informationsdschungel wirklich an die Hand genommen wird und proaktiv mit Pop-up-Nachrichten auf Veranstaltungen zum Beispiel hingewiesen wird, auf Anträge, die gestellt werden müssen. Und das zieht sich im Grunde als Struktur fast durch die gesamte App, wenn wir uns das mal zu Ende überlegen. Denn auch Veranstaltungen waren natürlich total gerne gesehen. Denn es ist tatsächlich so, wir haben in der Bürgerbeteiligung viel darüber gesprochen, was gibt es schon. Und vieles war einfach unbekannt. Und viele waren auch darüber traurig, dass sie das noch gar nicht mitbekommen haben oder verpasst haben und wären tatsächlich gekommen. Und diese proaktive Information anhand von den Key Facts war etwas, was sich alle gewünscht haben. Und dafür würden sie tatsächlich auch sehr gerne ihre Daten geben.
Ja, Jan, das war jetzt die Perspektive aus Mönchengladbach. Wie war die denn in Wiesbaden? War die ähnlich?
Ja, ich möchte ein ganz niedrigschwelliges Beispiel bringen. Wir haben bei uns in Wiesbaden das Projekt Klartext, also wie kommunizieren wir mit Bürgerinnen und Bürgern? Und das machen wir auch gemeinsam mit Nachwuchskräften, weil die natürlich absolut unverdorben sind und genau das nutzen wir quasi. Das heißt, wir überarbeiten Texte, Bescheid etc. pp., Webseiten, nutzen auch ein KI-Tool dafür. Und ich glaube, ein ganz großer Wunsch ist einfach, dass man die Verwaltung anfängt, klar und transparent zu kommunizieren. Und vor allem auch so, wie Bürgerinnen und Bürger das denken. Ja, die Verwaltungsmenschen denken in Anträgen nach SGB 3, Paragraph so und so. Und dabei ist es wahrscheinlich dann nur das Elterngeld oder sowas. Und die Leute suchen danach. Ja, und ich glaube, das ist ein, was ich schon ganz oft mitbekomme, dass wir allein da anfangen müssen, da klar zu kommunizieren. Aber ansonsten kann man natürlich noch ganz viel weiter stricken und so weiter. Wie bauen wir Prozesse auf? Wie müssen wir wirklich immer 15.000 Nachweise für eine Dienstleistung anfordern, mit Leute von A nach B rennen? Nein, sondern wir können als Verwaltung mal gucken, okay, wo haben wir denn Informationen, können die selbst, also Registermodernisierung, ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es unfassbar viel und was mich sehr schmerzlich 2023 erwischt hat, wir waren sehr stolz darauf, dass wir als erste Behörde bundesweit die Online-Anmeldung am Wohnsitz publiziert haben. Ja, man kann auch stolz sein an sich, weil es war schon sehr schwerwiegend, aber so die Kommentare der Bürgerinnen und Bürger waren, ach jetzt erst oder willkommen 2008 und die haben genau recht. Also, dass wir jetzt erst so eigentlich einen Service anbieten, wir können auch schon so viel online machen, über 50 Millionen Menschen nutzen Online-Banking und so weiter und so fort und wir feiern uns als Verwaltung, dass wir die Online-Anmeldung am Wohnsitz quasi publiziert haben. Aber, und da sehen wir genau, dass wir als Verwaltung einfach nicht den Anspruch genügen. Und das ist so für mein zweites neben der Kommunikation, was ich da anbringen würde.
Anspruch und Transparenz hast du beides genannt. Ich finde auch ganz wichtig, man kann auch Fehler machen, ne? Und man kann diese Fehler auch kommunizieren. Wenn etwas lange dauert, weil wir gerade eigentlich sehr publik Fachkräftemangel haben im öffentlichen Dienst, dann kann man ruhig sagen, okay, voraussichtlich dauert es noch, ne? Also ich glaube, ganz viel Unruhe, die auch entsteht aufgrund von Wartezeit, kann man durch so eine Transparenz auch vielleicht ein bisschen abwiegeln. Wir müssen nicht perfekt sein, weil perfekt, dann ist irgendwas komisch. Wenn alles perfekt läuft, ist irgendwas, tut jedem Menschen erstmal so ein komisches Bauchgefühl geben. Das heißt, dabei ist es ganz wichtig halt auch, dass Verwaltung authentischer wird und genau, das auch dann dementsprechend so kommuniziert.
Das finde ich total spannend, den Punkt. Also bei uns war es ganz, ganz lange mit der Pressestelle wirklich eine Diskussion, wann etwas berichtenswert ist, um es in die Pressearbeit mit aufzunehmen. Und um authentisch zu sein, kann man ja auch schon die kleinen Erfolge kommunizieren. Es ging immer darum, ist das Projekt schon fertig? Kann der Bürger das schon nutzen? Hat er da schon einen Mehrwert von? Und bei vielen Piloten ist es tatsächlich so, dass sie noch gar nicht skaliert oder ausgerollt sind. Und dann ist das Ganze wieder in der Schublade verschwunden und wurde eben nicht in der Pressearbeit aufgenommen. Und das ist der große Fehler, immer erst zu warten, bis etwas wirklich berichtenswert ist, weil im Sinne eines Beta-Tester-Pools wäre es ja total wichtig, am Anfang auch schon ein paar Bürger mitzunehmen und in den Beta-Versionen zu arbeiten oder auch einfach zwischendurch mal zu kommunizieren und sagen, hey, wir sind am Thema dran und so läuft es gerade, ohne Angst zu haben, dass es da direkt einen riesen Aufschrei in der Presse gibt.
Oder wir haben geplant, ne? Ist auch so eine Mitteilung, die einfach ganz gut ist, ne? Dann weiß man, okay, immerhin passiert etwas, ne?
Ja, man weiß auch mal ein bisschen peinlich ist, wenn es dann heißt, in einem Jahr planen wir XY online zu bringen. Ich denke, okay, mein Gott. Okay. Was vielleicht auch noch eine gute Legitimation ist, ist auch so ein Stadtlabor als Beispiel. Ja, also das ist ja auch ganz bewusst für uns ein Experimentierraum, wo wir auch wieder Transparenz schaffen wollen, auch Dinge austesten wollen. Wir haben jetzt beispielsweise auch bei euch das abgeguckte Usability-Testessen, was wir jetzt im Juli durchführen werden. Das heißt, wir werden gerade einen Chatbot einführen, den haben wir jetzt gerade mal so grob angelernt und den werden wir ganz aktiv mit Bürgerinnen und Bürgern testen, wirken, gucken, was passiert, was spuckt da aus. Und wenn es einfach nicht klappt, dann klappt es auch nicht. Und so, glaube ich, diesen Iterationen muss man rangehen, man muss Plattformen schaffen und ich kann immer nur werben, auch so ein Stadtlabor kann eine perfekte Legitimation sein, um auch Fehler mal einfach zu platzieren. Weil die Verwaltung wird sich niemals trauen, eine Pressemitteilung zu machen, dass 500.000 Euro Projekt XY ist gescheitert, Mist. Ja, also von daher kann ich auch dafür nochmal Werbung machen.
Hier gab es auch die Frage, welche Learnings aus Berlin ihr gesagt habt, das hat gar nicht geklappt, macht das mal lieber anders und wenn ja, welche? Also ich erinnere mich da an zwei Dinge. Also einerseits, wir haben auch so eine Sensorplattform mal vom CityLab gestartet, stadtpuls.com hieß die. fanden wir total super, waren total begeistert, haben dann aber nach 6 Monaten gemerkt, so richtig nutzen tut das gerade keiner. Und dann haben wir das Projekt einfach beendet. Und das ist natürlich dann ein Projekt, das wir euch nicht vorgeschlagen haben, dass ihr das als erstes angeht. Und das Zweite, was wir auch gemerkt haben, so am Anfang haben wir sehr viele Projekte auch einfach mal gemacht. Das war super für uns, um ins Laufen zu kommen. Aber klar hat uns auch Widerstände beschert, weil wir nicht frühzeitig die Leute eingebunden haben. Und wir haben auch da gesagt, es ist super, wenn man am Anfang an sagt, wir binden die relevanten Stakeholder in der Verwaltung ein, aber versuchen auch ein Netzwerk drumherum zu bauen, um wirklich alle auch in der Stadtgesellschaft zu aktivieren. Das ist zumindest unsere Erfahrung, wo wir gemerkt haben, es funktioniert so nicht. Das haben wir versucht, hier weiterzugeben. Habt ihr irgendwas gesehen sonst beim CityLab, wo ihr gesagt habt, nee, das passt jetzt nicht?
Wir sind da, glaube ich, noch so am Anfang, dass wir quasi das, was wir gemacht haben, eigentlich immer geklappt hat. Was bei uns eher gerade so das große Problem ist, sind einfach die finanziellen Mittel. Ja, also wir würden gerne viel mehr machen wollen, ausprobieren wollen, damit wir vielleicht auch mehr Fehler produzieren. Aber wir sind ja so stark legitimiert, wir haben eine Person quasi, wir haben eine 100% Förderung vom Bund bekommen. Ohne all das würden wir das gar nicht schaffen. Und eigentlich ist das der Fehler an sich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil wir könnten viel mehr machen, viel mehr anbieten und wir haben ja den Bedarf. Ja, wir haben quasi mit einer Ehrenamtlichen jetzt auch Smartphone-Kurs oder sowas angeboten, 80 Plätze innerhalb von 3 Tagen ausgebucht und so weiter. Und das ist für mich eigentlich ein Fehler, dass wir gar nicht diesen Bedarf bedienen können, den es eigentlich gerade gibt.
Und dann genau, wenn man das merkt, ne, dass ein Projekt eigentlich total sinnlos ist, auch den Mut, das abzubrechen. Ne? Die Ressourcen da rauszunehmen, nicht ewig laufen zu lassen, damit es irgendwann noch abgeschlossen wird, um die dann halt in neue Projekte, die sinnhaft sind, zu stecken.
Wir haben auch am Anfang direkt von euch gelernt, dass es gar nicht mal darum geht, zu verkopfen, was im Curriculum steht, sondern es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Ben, das an Ideen direkt aufzunehmen, was gerade so aufploppt, um einfach mal zu machen und zu starten und daraus entsteht dann die Community und nicht zu verkopft zu denken, welches Thema starten wir jetzt zuerst, sondern sich so ein bisschen an jedem Strohhalm festklammern, der da so kommt. Das klingt erstmal nicht so strategisch, ist aber genau der Mehrwert, der nachher zur Community führt. Und das habe ich mir auch genau andersrum gedacht, aber das führt anscheinend doch zu einem Erfolg. Und dementsprechend haben wir das genauso gemacht und haben dann halt wirklich jeden eingeladen, Ideen mitzubringen. Und wir haben jetzt einen Schüler, der auch auf Basis von ChatGPT angefangen hat, erste Projekte zu entwickeln. Den haben wir auch eingebunden. Und das sind so die ersten Knospen, aus denen sich dann auch wieder strategische Wege erschließen können.
Ja, spannend. Also ich finde ja auch ganz wichtig, wenn etwas nicht funktioniert, das dann eben auch zu teilen. Ne? Also es muss nicht immer die Fuck-Up-Night sein, die ja irgendwie auch jetzt schon so durch jede Stadt getrieben wird, aber es kann auch einfach sein, dass wir haben zum Beispiel, als wir Stadtpuls beendet haben, dann einen Blogpost geschrieben, wo wir mal wirklich reflektiert haben, was hat hier nicht funktioniert, warum beenden wir das Projekt. Und wir haben auch immer noch den Code weiter publiziert, also der ist auf GitHub, man kann sich das runterladen und man kann das auch selbst implementieren, wenn man denn will. Aber wir sagen halt, aus diesen Gründen sagen wir, hat das bei uns nicht funktioniert, sodass andere nicht die gleichen Fehler machen müssen. Ne? Eine Frage, die ja auch ist und ich glaube, die nicht einfach zu beantworten ist, so wie bekommt ihr als Verwaltung oder wie bekommt die Verwaltung die Politiken davon überzeugt, eben nicht in Konkurrenz zu denken, nicht den nächsten Leuchtturm zu entwickeln, sondern auch Arbeit nachzunutzen und das auch zu fördern, also da auch das notwendige Geld dann dahinter zu stecken. Wie kriegt man Politik überzeugt? Weil erstmal ist natürlich den Leuchtturm, den man neu entwickelt und vor dem man sich, ne, wo man die Schleife zerschneiden kann, die sprichwörtliche oder leider auch reale, sieht erstmal besser aus. Wie kriegt man da eine andere Logik rein?
Also ein kommunales Beispiel, was mir da sofort einfällt. Ich glaube, da sind natürlich Personen, die mit verschiedenen Brillen auf die Dinge gucken. Ja, die Verwaltungsmenschen gucken anders auf Prozesse wie vielleicht die Politik und so weiter. Da geht es dann um Einsparungen, sonstige Dinge, die wir jetzt ja gerade beispielsweise auch haben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Also wir suchen zum Beispiel auch mit dem Zukunftswerk aktiv unsere Ausschüsse auf, ja, oder laden dann auch die Fraktionen zu uns ein oder die sprechen uns an und damit wir einfach zeigen können, okay, das ist das Zukunftswerk, das haben wir erreicht, wie läuft es gerade, stellen es in den Ausschüssen vor, um da mal ein bisschen auch vielleicht auch frischen Wind reinzubringen. Also von daher, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch wieder klar in das Thema Kommunikation zu gehen. Das fällt mir sofort ein.
Und das ist auch etwas, was wir als KGSD halt mitnehmen. Wir kriegen halt viele Impulse aus den Mitgliedskommunen, aus unseren Seminaren, Kongressen und alles, was wir so haben und kriegen halt immer so das Feedback von den Kommunen mit und gehen jetzt auch vermehrt in die entsprechenden Ausschüsse mit rein, auch wenn wir eigentlich politisch unabhängig sind, aber um einfach mal diese einzelnen Impulse auch mit reinzugeben.
Und es braucht natürlich auch diese positiven Beispiele, an denen man sieht, wie eine Kooperation funktionieren kann, damit dieses Ego-Problem halt wirklich irgendwann in den Hintergrund rückt und man sieht, man hat einfach Spaß an der Arbeit, da kommt was richtig Gutes bei rum. Und dann hat man irgendwann auch gar nicht mehr die Wahl wegzuschauen, sondern man muss halt sich einfach auch mal anschließen, auch als Politik und sagen, okay, ihr habt da was Tolles geschaffen, das habt ihr nicht nur einmal geschafft, sondern auch in mehreren Beispielen, also wir haben ja auch heute Morgen diese Beständigkeit gehört, dass man immer wieder Vertrauen fasst und da kann man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und dann kriegt man wahrscheinlich den einen oder anderen Verweiger schon geknackt mit den einzelnen Erfolgen. Das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung im Labor, weil es geht von Anfang an darum, auch Produkte zu entwickeln und Ergebnisse zu zeigen. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn man tatsächlich erstmal vorhaben muss, mit dem Bürger in Kontakt zu treten, muss man direkt schon am Ergebnis arbeiten. Das ist eine große Hürde.
Ja. Und Ergebnis nicht nur haptisch oder digital, sondern auch Wirksamkeitsindikatoren haben wir heute auch schon gehört. Ne? Auch einfach zu gucken, okay, was ist denn die Wirkung, die überhaupt erzielt wird? Und ich glaube, das ist halt so ein Knackpunkt, an dem kann man Erfolg auch nochmal gut messen.
Das nächste Panel dann zur Wirkungsmessung, ein Riesenthema. Ich würde noch die eine Frage so zum Abschluss nehmen, weil jemand gefragt hat, welche inspirierenden Newsletter oder vielleicht auch generell, welche inspirierenden Quellen für Kommunen würdet ihr denn konkret empfehlen, wo sich Leute auch jetzt im Nachgang in die Sommerkonferenz informieren können, wenn sie Best Practices, wenn sie Inspiration wollen aus anderen Kommunen, wo würdet ihr sie hinschicken?
Also ich würde sie natürlich zur KGSD schicken, aber auch schon aus meinen Erfahrungen aus der Kommune heraus. Ich bin ja jetzt relativ frisch bei der KGSD und habe an unterschiedlichsten Kongressen teilgenommen, Seminare. Und ich muss sagen, auch wir sind dran, unsere Internetseite zu überarbeiten, weil die teilweise schon noch relativ sperrig ist. Aber wir haben dort ein unglaubliches Angebot von unserer Austauschplattform KGSD Communect, wo man halt auch wirklich Personen aus der Kommune heraus finden und in Kontakt treten kann, als auch einen Podcast, den man sich mal nebenbei anhören kann. Auch das haben wir über Spotify, die KGSD Kommunal-WG kann ich nur empfehlen. Dann halt auch wirklich unsere Berichte zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben alle möglichen Verwaltungsmanagement-Themen zu Finanzen. Wir haben auch eine Haushaltskonsolidierungsdatenbank, falls jemand das Haushaltsthema nochmal tiefer bearbeiten möchte. Und wir arbeiten mit PraktikerInnen. Also wer sich wirklich auch mal einbringen möchte, wir schreiben unsere Berichtsprojekte immer auch aus und dann suchen wir Freiwillige aus der Verwaltung, die daran mitarbeiten. Also da auch gerne den Appell. Ich glaube, das ist eher so unbekannt, wie wir arbeiten mit den PraktikerInnen, also gerne einfach in Kontakt treten mit uns und sich melden.
Ansonsten, ihr habt ja auch einen Newsletter quasi, der fällt mir auch ein, klar, Next hat auch einen Newsletter, auch sehr gerne abonnieren. Ansonsten auch nochmal in Richtung Podcast und auch der Frage zu kommunalen Inhalten, fällt mir auch der Podcast von Felix Schmidt beispielsweise ein, der einen Podcast macht, gerade für Kommunen, ja, und
ich empfehle auch stark, einmal in die Modellkommunen zu schauen, die ja wirklich auch viele finanzielle Mittel bekommen haben, um Lösungen auszuarbeiten, die von Grund auf übertragbar sein müssen. Da gibt es das Format Start Smart und da geht es genau darum, auch als nicht geförderte Kommune davon zu profitieren, denn das ist der große Hebel, den wir haben. Und ansonsten bin ich persönlich auch viel mit dem Deutschen Städtetag unterwegs und auch da gibt es eine sehr gute Vernetzung, die davon profitiert, dass man halt auch wirklich auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und über die Herausforderungen spricht und was das dann tatsächlich auch für die Politik bedeutet.
Ja, also viele Quellen, wo man sich weiter informieren kann. Ihr seid auch noch eine Weile heute hier, ne? Also ich vermute, ich kann sagen, sprecht die drei gerne an, falls ihr noch ein bisschen sehr über kommunale gerne. Praxis Bitte. Reden wollt. Ansonsten bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank euch, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die spannende Diskussion, Jan, Kira, Franziska.